Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Normal, dass ich euch nicht sehe. Hören tut ihr mich aber, oder? Ist ungewöhnlich, in die Dunkelheit hinein zu reden. Aber ich freue mich, hier zu sein. Und ich bin jetzt schon, ich glaube, fast ein ganzes Jahr hier in der City Church. Und viele von euch haben mich schon mal gesehen. Ich bestimmt auch einige von euch, aber so richtig kennenlernen konnte ich noch keinen von euch. Zumindest die Masse nicht. Ne? Aber das macht nichts. Ich spreche jetzt einfach in die Dunkelheit hinein. Ich hoffe aber, ihr macht euer Herzen bereit für das, was ich heute, ja, was mir auf den Herzen war, was ich euch weitersagen möchte. Wir haben ja in den vergangenen drei Predigten das Thema behandelt, die Kelten oder wir erkälten uns. Und wir haben die Kelten einfach als Beispiel genommen, wie sie einfach ihr Christenleben gelebt haben. Und genau darum möchte oder soll auch diese vierte Predigtreihe gehen, und zwar das Abenteuer. Als erstes hatten wir ja kennengelernt, dass die Kelten ja Naturtypen waren und einfach Gott kennenlernen wollten in der Natur. Sie gingen raus und wollten einfach Gott kennenlernen und näher kommen, indem sie gesagt haben, okay, in der Stille wollen wir einfach Gott näher kommen. Die zweite Sache ist, dass sie Mönche geworden waren oder waren und mit dem Ziel einfach Gott zu dienen, für andere da zu sein und anderen zu helfen. Und das dritte, was wir letzte Woche gehört haben, war das Beten, dass sie Beter waren. Und was wir aus dieser Predigt, oder was ich für mich aus dieser Predigt rausgezogen habe, ist, dass ganz einfach ich mir mehr Zeit nehmen möchte oder mehr Zeit nehme für Gott im Gebet. Es gibt ja immer diese Tradition, in Anführungsstriche, früh vorm Frühstück zu beten oder schnell, danke Jesus für das gute Essen, Amen. Aber ich denke, wir sollen uns einfach Zeit nehmen für Beten. Und das sollte eigentlich oder war für mich persönlich der Punkt, den ich mir rausgezogen habe. Und heute soll es um die Kelten gehen, die im Prinzip Abenteurer waren. Und dazu möchte ich ganz kurz eine Geschichte aus meiner eigenen Erfahrung erzählen. Und zwar, mein Name heißt der Peter von Heiden und ich bin hier ungefähr seit einem Jahr. Das habe ich erzählt. Ich habe eine Frau, einen Sohn, ganz lieben, manchmal zumindest. Meistens, wollte ich sagen, meistens. Wir erwarten, so Gott will, Ende April unser zweites Kind und das wird eine Tochter sein. Das heißt also, ich habe dann einen Sohn, eine Tochter und eine liebe Frau. Dazu, das kommentiere ich jetzt nicht weiter. Nein, eine ganz liebe Frau habe ich. Okay, aber ich möchte von meiner Zeit erzählen, als ich noch zur Bibelschule war oder zur Bibelschule gegangen oder das war 2001 gewesen und ich war in Ungarn gewesen, 2 Jahre lang bei Wort des Lebens. Und ich hatte zur Tradition gemacht, dass ich nicht mit dem Zug fahre, weil das hat auch einiges gekostet, sondern ich trampe. Und ich hatte da ein System mir entwickelt oder vielleicht auch abkopiert von jemand anderem und dass ich mich an einen Rastplatz abstellen lassen habe oder absetzen lassen habe und dort einfach auf die Nummernschilder geschaut habe, wer wo ungefähr hinfährt. Und in Ungarn war das ja noch relativ leicht gewesen, ein deutsches Kennzeichen rauszufiltern, um auf jeden Fall erstmal nach Deutschland zu fahren. Und ihr müsst wissen, dass ich zu damals noch in Jena gewohnt habe. Das ist bei Weimar, sagt euch bestimmt was, oder Erfurt. Und ich habe dann immer geguckt auf die Kennzeichen. Eventuell kann ich ja in die Richtung fahren, mit jemandem natürlich nicht mit irgendeinem Auto, sondern ich habe mir natürlich dann die schnellen Autos ausgesucht. Das heißt BMW, Mercedes, ohne Schleichwerbung zu machen, nicht, dass man ihr das nachher vorwirft, oder Audi. Aber an diesem einen Tag habe ich auch vorher gebetet, habe gesagt, Gott, ich möchte mich jetzt wieder mal auf ein Abenteuer mit dir einlassen und bin losgetrampt. Auf dem Rasthof angekommen, habe ich relativ auch schnell jemanden gefunden, der mich mitgenommen hat und habe mich vor Nürnberg rausgesetzt. Es war aber schon relativ spät gewesen oder spät geworden, es war so gegen 12 Uhr, und habe mich da rausgesetzt und ich habe mir gedacht, oh je, das war der falsche Rastplatz, weil da kommt keine Menschenseele eigentlich hin. Und ich bin trotzdem rausgestiegen und habe mich gefreut, dass ich überhaupt so weit gekommen bin. Hatte noch ungefähr 250, 300 Kilometer vor mir. Wie gesagt, nachts 12 Uhr ist es relativ schwierig, dass da jemand reinfährt. Und ich habe mich dann auf meine Tasche gesetzt und habe gebetet, Herr, es wäre doch schön, wenn du mir jemanden schenken könntest, der mich mitnehmen könnte. Wenn nicht 50 Kilometer, dann vielleicht bis nach Hause. Habe ich jetzt einfach so gebetet und ungefähr 10 Minuten später kommt ein Auto rein gefahren. Und zwar war das noch ein alter VW Passat, das erinnere ich mich heute noch. Und so eine alte Klapperkiste mit einem ausländischen Kennzeichen. Und es steigt so ein Mönch aus mit einer riesen Kutte über und lässt da sein Passat voll. Und ich sage, den fasst du nicht. Das ist mir zu heiß. Was ist passiert? Dieser Mönch, ich sitze also 20 Meter ungefähr gegenüber von ihm, kommt direkt auf mich zugelaufen. Ich sage, was will er jetzt? Nachts um 12 so ein Mönch von mir mit seiner Kutte da. Ich sage, nee, was machst du jetzt? Ich ist mal aufgestanden, schon mal vorbereitet. Aber nein, der kommt auf mich zu und sagt, oder fragt mich, wo Weimar liegt. Weimar hatte ich ja vorhin gesagt, liegt eben näher. Jena, das war mein Ziel gewesen und ich erstmal baff gewesen. Ich sage, nee, das ist nicht Ihr Ernst, da will ich hin. Und ich sage, gut, fahren Sie mit, ich habe nur ein Problem. Also ich hätte mich nicht unbedingt getraut, mit ihm mitzufahren, wenn er am Steuer gesessen wäre oder hätte. Und da habe ich gesagt, okay, ich fahre aber nur mit, habe ich mir so gedacht, wenn ich fahre. Und da fragt der Typ mich, du, ich bin so müde, kannst du nicht fahren? Und dann bin ich also gefahren. Und das war für mich ein absolutes Wunder gewesen, aber das ist genau das Thema, worum es heute gehen soll. Wir sollen uns einlassen auf Abenteuer mit Jesus, um ihn einfach näher kennenzulernen. Und genau das ist mein erster Punkt. Wer Jesus näher kommen will, muss bereit sein für ein Abenteuer. Und hier oben sehen wir ja die Fallschirmspringer, die auch auf eine gewisse Art und Weise Abenteurer sind. Ich persönlich würde da nie rausspringen, weil wenn der Schirm nicht aufgeht, was passiert dann? Aber um einen Christen oder um einen christlichen Kelten wollen wir uns heute einfach drehen. Und zwar ist er für Würzburg, spielt er auch eine Riesenrolle oder eine große Rolle. Und zwar war das der St. Kilian. Das war ein Kelte gewesen, ein Christ, der in Irland geboren ist und stammte aus einer recht wohlhabenden Familie oder bedeutenden Familie. Und weil er sein christliches Denken umwandeln wollte, nämlich hinauszugehen in alle Welt, um das Evangelium weiterzusagen, entschließt er sich, nach Deutschland zu gehen. Und er ist Bischof gewesen, kommt nach Deutschland und Deutschland war damals unter der Herrschaft von Herzog, und ich hoffe, dass ich das jetzt richtig ausspreche, Godsbert. Stimmt das so? Oder Godsbert? Godsbert, da ist es. Genau. Also, unter den Herzog regierte ein Volk, das noch Heide war, oder die noch Heiden waren, die also mit Christentum nicht so viel am Hut hatten. Und Kilian war es wichtig gewesen, dass er genau dieses Volk oder in dieses Volk hinein das Evangelium bringt. Und er lässt sich auf ein Abenteuer ein, sagt, okay, ich verlasse meine ganze Heimat und gehe im Prinzip dem Ziel entgegen und der Aufgabe entgegen, Jesus weiterzuerzählen. Und wir sehen auch hier nochmal auf der Mainbrücke, wie er da steht. Und viele von euch kennen auch den Dom, der ist ja auch ganz bekannt. Und ich möchte aber heute darauf eingehen, was der hier gemacht hat. Sein Ziel war es also, Jesus weiterzugeben. Dass der Jesus am Kreuz gestorben ist, aber nicht dort geblieben ist, sondern auferstanden ist und heute lebt. Und das Ganze, weil er dich so lieb hat und mich so lieb hat. Und genau das war ihm wichtig gewesen, dass der Jesus ihm die Schuld vergeben hat und dass er dieses Geschenk, was für uns alle offen ist und da steht, einfach nicht für sich behält, sondern weitergibt. Er hat es im Prinzip so gemacht, dass er nach Deutschland gekommen ist. Und unter der Herrschaft des Herzogs hat er das versucht, an das Volk weiterzugeben. Und es dauerte nicht lange, da hat sich der Herzog bekehrt und mit ihm haben sich sehr, sehr viele aus dem Volk auch taufen lassen. Das heißt also, das Ziel, was er eigentlich hatte, der Kilian, der St. Kilian, die Leute zu bekehren, ist gelungen. Und es war seine Aufgabe gewesen, das weiterzumachen mit den 11, ja, mit den 11 Jungs, mit denen er da hier nach Deutschland gekommen ist. Und das haben sie auch getan. Es gab ein Problem, was Kilian im Prinzip bei dem Herzog gesehen hatte. Und zwar war es so, dass er eine Frau hatte, eine verwitwete Frau seines Bruders. Das heißt also, die Frau war laut dem kirchlichen Recht, durfte er im Prinzip nicht heiraten. Er hat sie trotzdem geheiratet. Und das hat Kian angesprochen und hat gesagt, du, das ist schön, dass du zum Glauben gefunden bist, aber du sollst ja auch, oder man soll ja auch in unserem Leben irgendwo sehen, dass wir uns auch ändern, unser Verhalten ändern. Und das passt nicht. Und er ist angesprochen und er hat sich dann nach langem Hin und Her, hat er sich von dieser Frau getrennt. Und diese Frau, die ja eine Herzogsfrau war, hat es nicht verstanden und hat das ganz, ganz übel genommen, dem Kilian, und sie versuchte ihn dann umzubringen. Und als der Herzog in den Krieg ausgezogen ist, hat sie die Gelegenheit genutzt und hat einen Mörder darauf angesetzt und er hat ihn und komplett die gesamte Missionar, die 11 anderen Missionare umgebracht. Alles, was an ihn erinnern könnte, alles in ein tiefes Grab geschaufelt und zugemacht. Und der Herzog kam dann zurück aus dem Krieg und fragt nach Kilian. Und wir haben einfach gesagt, okay, wir wissen nicht, wo er ist, keine Ahnung. Und er geht gezielt zu der Frau hin und sagt, wo ist Kilian? Und sie sagt, ich weiß es nicht. Und der Herzog war sehr, sehr traurig gewesen. Und Gott sei Dank war es so gewesen, dass der Mörder einfach zurückgekommen ist und zum Herzog gegangen ist und hat gesagt, du, ich habe den umgebracht. Ich habe hier Mist gebaut. Und der Herzog hat dann daraufhin eine Versammlung einberufen und wollte das geklärt haben, wie wir jetzt weiterverfahren. Er wollte das nicht alleine entscheiden, was jetzt passiert. Und sie entschieden dann, dass sie ihn gehen lassen und dass, wenn es wirklich diesen Gott gibt, an den die Christen glauben, dann wird er sich diesem Problem annehmen. Und genau das ist passiert. Jetzt kann man das hinstellen, ob das Gottes Führung war oder wie auch immer. Auf jeden Fall wurde der Mörder, der konnte damit nicht umgehen und hat sich selbst umgebracht. Und das war genau dann das Thema gewesen, wo die Leute dann gesagt haben, okay, dieser Gott, der lebt wirklich. Dieser Gott, mit dem kann ich etwas erleben, wenn ich ihm vertraue. Und sie haben sich dann auch wieder zurückgewandt zu diesem Gott und viele haben sich wieder erneut bekehrt. Und dadurch war natürlich der Kilian auch einer, der das Ganze angestoßen hat, hier in Würzburg gerade. Ich habe mir einen Predigttext oder einen Bibeltext ausgedacht, oder nicht ausgedacht, sondern ausgesucht. Und zwar steht er in Matthäus 14, die Verse 22 bis 33. Ich will das ganz kurz vorlesen. Da geht es im Prinzip in der Vorgeschichte darum, dass der Herr Jesus eine ganze Masse von Menschen gespeist hat, und zwar um die 5000. Und die Jünger waren dabei gewesen, und bevor sie im Prinzip die ganze Masse entlassen hätten, hat Jesus denen gesagt, okay, ihr sollt jetzt weggehen. Ihr sollt schon mal vorfahren aufs andere Ufer. Und da geht das jetzt los. Und sogleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Sturm stand ihnen entgegen. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als die Jünger ihn auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und sie schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich zu ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, dass ich zu dir komme auf dem Wasser. Da sprach der Herr, komm. Und Jesus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und da er zu sinken drohte, schrie er und sprach, Jesus, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff gestiegen waren, legte sich der Wind. Wer Jesus näher kommen will, muss bereit sein, ein Abenteuer einzugehen. Die Jünger waren nach einem Riesenwunder, weil Jesus diese 5000 Menschen gespeist hatte, bereit, einfach den Herrn Jesus dort zu lassen und auf das Bitten hin, dass die schon mal vorfahren sollen, ans nächste Ufer, fahren sie los. Und Jesus entlässt die Volksmenge und zieht sich erstmal zurück zum Beten. Was mir persönlich auffällt, ist, dass der Herr Jesus sich auch Zeit nimmt zum Beten mit dem Vater. Wie viel Zeit nehme ich mir tagtäglich für Jesus, dass ich ihn erhöre oder dass ich ihn hören kann? Dass ich einfach spüre, was in meinem Leben vielleicht falsch läuft, wo Jesus mich ansprechen will, wo Jesus dich ansprechen will. Wie viel Zeit nehme ich mir und Ruhe für Jesus? Jesus hat sich die Zeit genommen, ob das in der Wüste war, ob es hier nach diesem großen Wunder passierte, was passiert war. Egal wo, er nimmt sich Zeit und zieht sich zurück, um mit dem Vater allein zu sein. Das ist für mich ein ganz, ganz großes Thema, was ich einfach in meinem Leben auch gestalten will. Und so habe ich mich auch vor einiger Zeit entschlossen, wieder mehr für Jesus zu tun. Aber nicht im Sinne, weil ich es muss, sondern weil ich gerne mit ihm wieder etwas erleben möchte. Mich wieder auf neue Abenteuer einlassen mit ihm. Und die Jünger wussten aber von ihrem Abenteuer nicht, weil hätten sie das gewusst, wären sie bestimmt nicht in dieses Boot gestiegen und wären losgeschippert. Die Jünger fahren los auf den Befehl hin, ihr sollt fahren. Und sie fahren los und was passiert? Mitten in der Nacht, denn es war schon Abend gewesen, fängt ein Riesensturm an zu wehen. Wellen schlagen und die Jünger versuchen weiter zu rudern, um an das andere Ende an das andere Ufer von dem See Genezareth zu kommen. Aber sie kommen nicht vorwärts. Und wo ist Jesus? Jesus hat sich zurückgezogen und betet. Und sie fangen an zu schreien zu Jesus und sagen, Herr, wir kommen um, wo bist du? Wo bist du? Wo ist deine Macht? Wir gehen hier gleich unter und du bist nirgendwo. Du hast doch uns befohlen, dass wir hier reingehen oder an das andere Ufer fahren. Du wusstest doch, du bist doch allmächtig und du weißt doch, dass wir jetzt hier in Seenot geraten. Und der Herr Jesus scheint nicht da zu sein. Geht es uns auch nicht oftmals so in unserem Leben, dass wir Höhen und Tiefen erfahren? Und in der tiefsten Krise scheint uns Gott ganz, ganz weit weg von uns zu sein. Die Jünger mussten das erleben. Und das ist auch ein Thema, wo ich erleben musste. Ich sage also Gott, ich will mit dir wieder was Neues erleben. Und in dem Moment greift uns wieder der Teufel an. In dem Moment versucht er, uns kaputt zu spielen. In dem Moment versucht er, alles, dieses Hoch, was wir gerade hatten. Denn sie hatten ja kurz vorher auch ein Hoch gehabt, die Jünger. Sie hatten gesehen, wie der Herr Jesus aus 5 Broten und 2 Fischen eine 5000, also ungefähr, 20 mal so viel wie hier jetzt drinnen sitzen oder noch mehr, zu ernähren, beziehungsweise ihnen Abendbrot zu geben. Aus 5 Broten und 2 Fischen hatte sie im Prinzip gefüttert, sage ich jetzt einfach mal. Und jetzt sind sie in einem Problem drinne, wo sie sich wieder alleine fühlen, wo sie nicht weiterkommen. Und wenn hier diese Geschichte zu Ende gewesen wäre, dann hätten wir, denke ich mal, unseren Glauben über Bord werfen können. Für was? Und das führt uns zu dem zweiten Punkt. Wenn du dich auf ein Abenteuer mit Jesus einlässt, wird er dir zeigen, wie mächtig er ist. In der größten Not, die die Jünger damals hatten, war der Jesus am nächsten. Das begreifen wir aber erst, wenn wir weiterlesen. Denn hier steht, als sie wirklich in der größten Not waren und zu Jesus geschrien haben, schon 9 Stunden lang, denn es heißt hier in der dritten Nachtwache. Das heißt also, früher wurden im Prinzip die Wachen oder die Uhrzeit so gestellt, dass man sagt, okay, die ersten 3 Nachtwachen waren von 6 bis Frühuhr 3 Uhr. Und das war die dritte Nachtwache, wo es heißt von 3 Uhr bis 6 Uhr. Und in dieser Zeit haben sie schon vieles erlebt und haben auch bestimmt schon gebetet und geschrien zu Gott und haben gesagt, oh Gott, hilf uns. Und in der größten Not kommt da irgendjemand auf dem Meer, auf dem See entlang gelaufen. Jetzt stellt euch bitte mal die Situation vor. Ich habe mir das mal versucht, irgendwie bildlich vorzustellen. Also ich gehe einfach oder wir gehen einfach mal in einen Wald, ja, wo es finster ist, wo keine Menschenseele ist. Und auf einmal raschelt's. Ja? Und auf einmal steht dort meinetwegen Reh oder sowas. Und dann erschrickst du wie wahnsinnig. Und jetzt stellt euch bitte vor, die Jünger, die sind auf einem See, versuchen da zu rudern wie wahnsinnig, das Wasser plätschert rein und auf einmal sehen sie eine Gestalt. Und diese Gestalt redet sogar noch mit ihnen. Und das war Jesus gewesen. Und er sagt, habt keine Angst, fürchtet euch nicht, ich bin's doch. Und das ist halt das, was ich euch einfach auch ermutigen will, dass wenn ihr auch in den größten Schwierigkeiten und Nöten seid und wenn ihr keinen Ausweg mehr habt oder keinen Ausweg mehr seht, da ist Jesus ganz nah. Lauf den Weg weiter, denn erst dann wird er sich dir zeigen. Abenteuer mit Jesus. Er will dir keine Angst machen, indem er sich so leicht und leichtsinnig vielleicht dort alleine lässt in dem Boot, wo er im Prinzip nicht da scheint. Er will dir nah sein und er möchte, dass dein Glauben vorwärts geht, dass du ihm mehr vertraust als deinem eigenen Verstand. Das ist ein Thema, wo ich drüber nachgedacht habe, wo einfach auch Glaubensbeziehungen in unserem Leben einfach gefestigt werden können. Ohne dass Petrus, wie die Geschichte auch weitergeht, ja diesen Glaubensschritt auch getan hätte, was wäre dann passiert? Dann hätten wir heute vielleicht diese Begebenheit gar nicht so richtig erfahren. Und es ist interessant, dass auch nur Matthäus von diesem, dass Petrus auf dem Wasser läuft, im Prinzip erzählt. Die Jünger sind total fertig noch und kommen gar nicht klar, dass da jemand ist, ein Geist, wo sie meinten zu sehen. Und auf einmal steht Jesus da und sagt, okay, ich bin hier, hab keine Angst. Das ist das Erste, die Motivation für uns. Jesus ist da in der größten Not. Das Zweite ist, dass der Herr Jesus bzw. Petrus in dieser Gefahr, in diesem welligen Schiff, in diesem Wasser, in diesem Sturm einfach noch einen draufsetzt und sagt, Jesus, wenn du es bist, dann befiehl mir, dass ich jetzt zu dir komme. Ich habe auch gedacht, als ich das erste Mal gelesen habe, sag mal, ist da alles klar bei dem? In der größten Panik, wo die anderen noch drinnen sind, sagt er, setzt er noch einen drauf und sagt, Jesus, wenn du es wirklich bist, dann weiß ich, ich komme jetzt zu dir. Und Jesus sagt, komm. Und ich denke mir, der Petrus, das ist wirklich ein wahnsinniges, großes Vorbild für mich. Der steigt tatsächlich aus diesem fast untergehenden Boot aus in die Wellen, schaut da auf die Wellen bzw. auf Jesus hin und läuft zu ihm. Und dann kommt wieder dieses Menschliche. Jesus sagt, komm, er geht, er schaut ihn an und auf einmal, als er den Sturm, so wie es auch hier drinnen steht, gesehen hatte, beginnt er zu sinken. Wenn wir auf unsere Probleme schauen, wenn wir auf unsere Nöte schauen, dann beginnen wir wieder zu sinken. Aber in dem Moment denkt er wieder dran, das ist Jesus. Der hat mir befohlen, jetzt zu ihm zu kommen. Also schreit er wieder zu ihm und sagt, Jesus, hilf mir. Ich gehe unter. Und was macht Jesus? Er streckt seine Hand aus und sagt, komm her. Ist es nicht toll? In der größten Not ist Jesus am nächsten. Petrus droht unterzugehen. Jesus streckt die Hand aus und sagt, komm zu mir. Und das gilt genauso für mich und für dich. Wenn du in der größten Not bist, in der Krise deines Lebens, wo du einfach keinen Ausweg mehr weißt, halte fest an Jesus. Halte fest, dein Vertrauen zu stärken, denn Jesus ist da und Jesus will dir helfen. Jesus sagt, nimm meine Hand. Er fordert dich auf, jeden Einzelnen. Ob du Christ bist, ob du kein Christ bist, wenn du Jesus kennenlernen willst und betest und sagst, Jesus, ich will dich kennenlernen, dann wird er sich dir zeigen. Und wenn du schon im Glauben lebst und in einer Krise steckst, in finanzieller Krise vielleicht, oder auf Arbeit mit deinem Kollegen im Stress bist, egal wo, sag Jesus, ich befehle dir mein Leben an und er wird dir helfen. Petrus ist in vielerlei Hinsicht für mich ein großer Held, wo ich einfach sage, okay, Er hat das gemacht, wo viele drum babbeln. Wenn wir jetzt einfach mal das Verhältnis sehen, ja, dass Petrus eigentlich der Einzige ist, der im Prinzip diesen Schritt wagt, einfach rauszugehen auf dieses Wasser, auf dieses mit hohen Wellen und das See und alles, was in dieser Not steckt, geht der noch raus auf dieses Meer. Müsste ich da ganz kurz ein Beispiel erzählen aus meinem eigenen Leben, wobei das mehr leichtsinnig war. Und zwar hat mein Vater vor einigen Jahren so eine Jolle gekauft, das ist so ein kleines Segelboot. Und ich habe mir gedacht, okay, ich fahre 2-3 Mal mit und dann probierst du das mal aus. Und wir sind 2-3 Mal gefahren, hat auch super funktioniert, mein Vater hat alles im Griff gehabt. Und ich habe mir gedacht, okay, beim nächsten Wind gehst du mal selber raus. Und mein Vater war da aber nicht dabei gewesen und in Leipzig gibt es so einen großen See, wo wir immer dahin fahren und wo die Jolle auch liegt. Und dann gehen wir da hin und fahre ich alleine hin und sage mir, heute probierst du es aus. Und der Wind war richtig geil gewesen, wie man heute so sagt. Und ich habe mir gesagt, ey, das wird was, das wird Action. Und ich steige in das Boot auf, kann kaum die Segel hochspannen, ne? Flattert überall alles rum. Und keiner ist draußen natürlich auf dem See, ne? Aber ich gehe jetzt mal raus. Naja, ich habe die Jolle fertig gemacht und ging gerade so und lass sie so rein ins Wasser. Hatte ich ganz schön zu kämpfen gehabt. Bis ich überhaupt erstmal aus dem Hafen rausgekommen war, verging ungefähr eine halbe Stunde, aber egal, ich will das jetzt ausprobieren. Und was passiert ist, ich fahre dann so los mit richtig Speed, ne? Und auf einmal kommt eine Riesenböe. Die Wellen waren natürlich auch riesig und auf einmal droht dieser Kahn umzukippen. Ich habe es nochmal unter Kontrolle gekriegt, entgegen das Ruder und wieder gerade gewesen, oh, Gott sei Dank, ne? Es wird aber auch ganz entspannt werden. Ne? Und da kommt wieder eine Böe und batsch, lag ich drin. Ne? Ganze Boot umgetippt mit 8 Meter Mast. Und ich erstmal probiert, wieder das Boot umzudrehen. Keine Chance. Und ich gebetet, oh Gott, hier ist keiner da. Wenn mich jetzt keiner sieht, geht die Karre unter. Also das Boot meine ich natürlich. Geht das Boot unter. Und ich gebetet, Herr, hilf mir jetzt. Jetzt ist wirklich Zeit, dass du jetzt wieder mal ein Wunder schenkst. Und 10 Minuten später, ich natürlich komplett fertig gewesen. Ich sage, nee, kommt keiner. 10 Minuten später kommt die Polizei. Ich sage, Jungs, ich habe einen Fehler gemacht, ich bin ausgefahren. Und dann haben sie gesagt, okay, wir ziehen dich wieder rein. Und dann haben sie halt das Boot wieder rausgezogen. Wir konnten es dann an, wo es dann etwas niedriger war, wieder umdrehen. Es war aber leichtsinnig ganz einfach gewesen. Aber was ich damit sagen will, ist, wir sollen trotzdem Mut haben, Sachen zu tun. Mut haben, einfach uns auf ein Abenteuer mit Jesus einzulassen. Weil dann kann er uns erst zeigen, wie mächtig er ist. Wenn wir in diesem Boot der Christenheit so fahren, wir setzen uns rein, wir schippern so da vor uns hin. Wir wissen ja, dass wir im Prinzip den Herrn Jesus gehören, dass wir ewiges Leben haben. Aber so richtig ein Abenteuer, so richtig was wagen mit dem Herrn, macht man eigentlich nur am Beginn dieses Glaubenslebens. Und heute soll eigentlich unsere Aufgabe sein oder die Motivation sein, euch zu motivieren und mich zu motivieren, einfach neu wieder was mit Jesus, ja, ein Abenteuer zu riskieren. Weil wenn ich die Bereitschaft habe dazu, Jesus einfach kennenzulernen, Jesus näher zu kommen, dann lasse ich mich auf ein Abenteuer an, so wie Petrus. Vielleicht musst du nicht aufs Meer rausgehen. Es soll ja auch nicht sein, dass ihr euch jetzt ein Boot mietet, ja, und dann probiert, auf dem Wasser zu gehen. Ne? Also das wird nicht so funktionieren. Ja, ich denke, dass es einmalig war. Aber den Sinn zu verstehen, einfach, was Jesus uns damit sagen will, dass wir einfach mehr für ihn tun sollen, auch wenn es Kleinigkeiten ist. Das muss jetzt nicht sein wie Kilian, dass wir rausgehen in die Welt und im Prinzip irgendwo in Südafrika irgendwas von Jesus zu erzählen. Natürlich gibt es auch Menschen, denen Gott das aufs Herz legt. Aber das fängt im Kleinen an bei uns, was wir hier machen können. Hier in Deutschland, hier in deinem Ort, auf Arbeit, mit deinen Kommilitonen, im Studium, egal wo, vielleicht mit deinem Nachbarn. Egal wo, Gott möchte, dass du einfach in kleinen Schritten, ja, ihm vertraust. Und dann einfach, wenn du so mutig bist wie Petrus, vielleicht auch solche Dinge wagst, einfach größere. Da möchte ich euch zu motivieren. Und das ist mein dritter Punkt. Und zwar heißt er, durch immer wieder neue Abenteuer mit Jesus wird dein Glaube gestärkt und deine Beziehung zu Gott gefestigt. Wann hast du das letzte Mal etwas mit Jesus erlebt? Wann hast du das letzte Mal etwas gewagt für ihn? Wann bist du das letzte Mal auf dieses Wasser hinausgegangen? Unser Glaube lebt von ungewöhnlichen Sachen, von Risiko. Manchmal müssen wir Risiken angehen, um einfach Jesus kennenzulernen oder Jesus näher zu kommen. Ein Wagnis des Glaubens. Und wer etwas wagt, der konzentriert sich auf das Wesentliche. Wisst ihr, wer etwas wagt im Glauben, der hat keine Zeit zum Streiten. Er hat keine Zeit zum irgendeinen Blödsinn bauen, sich in irgendwelche Sachen hineinschlittern zu lassen. Wer Jesus schaut, der lebt mit ihm. Und er erlebt ihn auch. Er lebt nicht nur mit ihm, sondern er erlebt ihn auch. Und das ist das, was ich heute euch weitergeben möchte. Jetzt habe ich vorhin schon gesagt, dass wir irgendwo die Bereitschaft dazu brauchen, um einfach Jesus kennenzulernen. Um Jesus ganz neu wieder kennenzulernen und einfach ihn auch zu erleben. Und dazu möchte ich euch heute einfach ermutigen. Ihr müsst nicht die großen Dinge tun. Vielleicht bist du mit einem Arbeitskollegen in Clinch. Dass du einfach die Bereitschaft hast, hinzugehen zu ihm. Dich mit ihm zu versöhnen. Oder vielleicht hast du einen Menschen, mit dem du dich überhaupt nicht verstehst. Mit dem du am liebsten, wenn er kommt, gleich wieder auf die andere Seite und tschüss. Bete für ihn. Mach dich bereit dafür, dass du im Prinzip dich mit ihm versöhnst. Gott kann dir die Kraft dazu geben. Auch egal, ob er dir was Böses angetan hat. Gott ist mächtig. Und Gott kann auch schenken, dass ihr die größten Freunde seid. Auch wenn es vielleicht momentan überhaupt nicht so scheint. Den kannst du vermeiden, wenn du den siehst, dann ekelst dich vielleicht sogar schon. Ich möchte dich motivieren, hinzugehen zu ihm. Ich möchte dich motivieren, einfach vielleicht für deinen Nachbarn zu beten. Dass er zum Glauben kommt. Es sind so kleine Schritte, die dich einfach weiterbringen. Und das möchte ich heute euch weiter sagen. Und mir auch. Dass ich mich einfach auf ein neues Abenteuer, auch in der kommenden Woche, einfach einlasse. Dass ich sage, Jesus, ich bin bereit, dich näher kennenzulernen. Ich bin bereit für ein neues Abenteuer mit dir. Und ich will dich und meinen Glauben gefestigt wissen. Amen. Dass ihr auch da seid, ihr liebt Kinder. Ihr kommt immer zu kurz, habe ich manchmal das Gefühl. Hattet ihr auch Spaß gehabt heute? Wie bitte? Ich verstehe nichts. Okay, gut. Wir haben auch Spaß gehabt. Lasst uns bitte noch aufstehen zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du jedem von uns einzeln eine Chance geben willst, eine neue Chance, mit dir anzufangen. Wir wollen dich für die kommende Woche bitten, dass du einfach uns nah bist, dass du uns mehr Vertrauen schenkst und dass wir dich erfahren. Und so bitten wir dich, Herr, dass du uns segnest und behütest, dass dein Angesicht über uns leuchtet und dass dein Friede über uns wacht. Amen. Ich wünsche allen noch einen gesegneten Sonntag. Denkt dran, draußen ist Buffet. Lasst es euch gut schmecken.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.